Herzlich willkommen zurück bei House of Good Vibes, deinem Podcast für ganzheitliche Gesundheit und innere Schönheit. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, eine ganz besondere Gästin, wie man heute so sagt, in meinem Podcast, nämlich die liebe Uta Gritschke. Und Uta ist eine Wildkräuterexpertin und auch die Gründerin von My Wild Greens. Seit 2012 bietet sie nämlich dort mit ihrer ja großen Leidenschaft Wildkräuterwanderung an und teilt auf ihrem gleichnamigen Blog sowie auf Instagram wertvolles Wissen über essbare Pflanzen und Heilkräuter aus Mutter Natur. Und gemeinsam haben wir eine wundervolle Wildkräuterwanderung auch gemacht, schon zweimal. Da findest du auch weiteren Input hier bei Instagram auf meinem Kanal. Und heute sprechen wir aber darüber, was man wirklich ja lernen kann von den essbaren Kräutern, warum das so ein wertvoller Schatz ist. Und ja, vielen Dank, Uta, dass du da bist und mit uns dein Wissen teilst.
Ja, ganz, ganz lieben Dank, dass ich da sein darf, Linda. Ich finde es ganz wunderbar, weil ich finde, wir passen gut zusammen in dem, was uns am Herzen liegt. Gesundheit und gute Ernährung, und das passt ganz toll, und ich freue mich richtig, dass wir uns jetzt heute wiedergesehen haben nach 3 Jahren und einfach so nahtlos anknüpfen können und ich ja hier jetzt mit dir sprechen darf.
Oh, schön. Ich freue mich auch so sehr. Das war heute auch so schön, heute Vormittag mit dir auf der Wiese zu sein. Und ne, da, du hast ja auch berichtet, wie die Menschen, mit denen du diese Wanderung machst, wie da immer dieses Strahlen in den Augen ist. Und ich habe das auch wieder so empfunden und war auch danach so total in so einem Glückseligkeitsgefühl, diesen Dienstag heute so zu starten. Also vielen, vielen Dank.
Ja, ganz, ganz, ganz gerne geschehen.
Ja, erzähl doch mal für die Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, die jetzt vielleicht auch noch nicht deinen Blog oder deinen Instagram-Account besucht haben, wer ist Uta? Und nimm uns vielleicht so ein bisschen mit in deine Geschichte. Wie bist du denn überhaupt zu den Wildkräutern auch gekommen? Ja, gab es vielleicht einen besonderen Aha-Moment oder so einen besonderen Auslöser? Oder wie ist das, wie kamst du zu den Wildkräutern?
Ja, du, ich habe eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Ich bin als Kind auch von meiner Mutter auch schon so ein bisschen da eingeführt worden in das Thema. Allerdings nur so am Rande, und manchmal ist man vielleicht auch in einem gewissen Alter gar nicht so offen für solche Geschichten. Und ich habe, als ich hierher kam nach Mallorca, hatte ich ja einen Partner. Und mein Partner, dessen Eltern, die haben mit Wildkräutern gekocht und haben aber gar nichts darüber, also gar kein Wort darüber verloren. Die haben das einfach so gemacht, wie sie das schon immer gewohnt waren aus ihrer Heimat. Also die kommen aus Spanien, richtig Festlandspanien, wie wir hier sagen. Und die haben uns bekocht mit Wildkräutern. Und ich war völlig fasziniert, als ich dann irgendwann mitbekam, dass das, was da in der Suppe ist, nicht etwa Spinat oder Mangold ist, sondern Gänsedistel und Leimkraut. Also es hat für mich einfach da diesen Aha-Moment gegeben, dass da so eine riesige Welt der Pflanzen und Geschmäcker auf mich wartete, von der ich noch nichts vorher wusste oder nur so ein ganz klein bisschen Einblick hatte. Und das war auch sehr, sehr schön, weil ich war ja nun mit diesem Sohn zusammen und war da so die Deutsche, die jetzt mit dem Sohn zusammen war. Man war sich ein bisschen fremd. Aber durch die Wildkräuter, die sie mir dann gezeigt haben und praktisch ihr Wissen mir mitteilen konnten, gab es zwischen uns dann nochmal so eine ganz besondere Verbindung. Also das hat mich den Eltern nahegebracht und natürlich auch der Natur hier und der Insel. Und das bedeutet mir bis heute sehr, sehr viel. Und ich bin den beiden sehr, sehr dankbar.
Oh, das ist echt eine wunderschöne Geschichte. Das heißt, gibt es eigentlich heute noch eine Wiese auf Mallorca, die du noch nicht kennst?
Das ist eine schöne, ein schönes Bild. Ja, ich glaube schon, dass es noch einige Wiesen gibt, die ich noch nicht kenne. Ich habe mich auch schon von einigen Wiesen wieder verabschieden müssen. Es wird viel gebaut auf der Insel. Es wird auch dann mal was abgesperrt wieder. Also ich habe schon Lieblingswiesen auch wieder verloren, aber es gibt immer noch Ecken, die sich wunderbar eignen zum Wildkräuter suchen und einfach sich dazu eignen, das alles zu entdecken und auch immer wieder Neues zu lernen. Das gehört natürlich auch dazu. Es ist ja wirklich ein ganz großes Feld im wahrsten Sinne des Wortes. Und da gibt es dann auch jedes Mal im Grunde wieder neue Pflanzen oder auch neue Anwendungen von Pflanzen, die man vielleicht schon kannte, aber dann wieder auch in der Küche, kulinarisch oder auch medizinisch, wo man dann nochmal was Neues ausprobieren kann.
Ja, und da knüpft auch gleich nämlich meine zweite Frage an, weil du machst das ja jetzt schon ein paar Jahre und man sieht es dir ja an. Ich war ja heute auch mit dir unterwegs, dass du so immer noch so fasziniert bist davon. Und was ist es, was dich so fasziniert an den wilden Kräutern, an diesen essbaren Schätzen? Ist es das, dass du immer wieder was Neues lernst oder ja, wie kannst du das so zusammenfassen für dich?
Ja, wenn ich das irgendwie erklären möchte, ich glaube, das ist so ein ganz stark verwurzelter Instinkt in uns Menschen einfach. Es ist ja auch so, dass wenn wir in einer Landschaft mit viel Grün und viel Bäumen uns befinden, der Blutdruck geht runter, wir werden innerlich irgendwie ruhiger und das hat auch damit zu tun, dass wir wissen, wir sind von Nahrung umgeben. Also dann nicht nur das Grün, sondern wo es grün ist und wo Natur ist, sind dann vielleicht auch Tiere, die man jagen könnte. Also es ist ein irgendwie geschlossenes, gutes Ökosystem vorhanden, was unsere Lebensgrundlage darstellen kann. Daher werden wir als Menschen ruhiger in so einer Art Umgebung, also einer von den Gründen. Und ich glaube, das ist so was Ähnliches. Ich kann mich einfach unheimlich erfreuen an dem Wechsel, an dem Zyklus der Pflanzen, an dem Geschmack, an dem Wissen. Hier ist eine Lebensgrundlage, eine Grundlage, die es mir richtig schön macht, dort zu existieren. Und es ist einfach so ein Verbundenheitsgefühl und ein Sicherheitsgefühl.
Das ist so schön. Das ist auch so, das habe ich noch nie so, ja, so gehört oder mir nochmal so klar gemacht, ja, wie du das gerade geäußert hast, warum
Das
man
ist wie so
eigentlich
ein,
in der
das ist
Natur so
eigentlich,
ruhig wird. Das ist klar, dass es die
ja.
Natur als solches ist, aber auch diese, als dieses Ökosystem ist, in dem wir existieren können, wirklich gesund existieren
Ja,
können, ja.
genau. Und unsere einfach das Elementare, was wir einfach brauchen, ne? Weil was wären wir ohne die Pflanzen?
Und trotzdem ist es ja das Thema unserer heutigen Zeit. Darüber sprachen wir vorhin auch kurz. Ich bin ja auch ein Stadtkind, ja, also aus Berlin. Obwohl ich bin sehr dankbar, dass meine Großeltern auf dem Land wohnen und ich auch immer als Kind schon viel dort war und auch immer noch so ein bisschen diese Natur und dieses Land miterlebt habe. Aber genau, ne, wie ich sind halt viele Menschen heute in Städten, in Ballungszentren unterwegs und wir haben ja auch so ein bisschen diesen Bezug verloren zur Natur. Deswegen würde mich jetzt mal so interessieren, du machst ja, begleitest ja Menschen und gibst diese Wildkräuterwanderungen seit ja, mehreren Jahren, seit 2012, glaube ich, ne, um genau zu sein.
Genau, da habe ich angefangen, genau.
Ja, was bekommst du da immer wieder gespiegelt von den Menschen? Was für ein Feedback? Was siehst du? Was gibt es für Reaktionen, die dir vielleicht auch irgendwie im Kopf, im Herzen geblieben sind?
Ja, also ganz häufig wird mir als Feedback gesagt, dass die Menschen plötzlich mit ganz anderem Blickwinkel durch die Natur laufen. Das ist so, also das ist fast schon so eine intellektuelle Aussage oder so ein Effekt. Und das andere ist, dass ich halt Menschen sehe, die plötzlich richtig gehend in Kontakt mit der Natur gehen, ganz einfach dadurch, dass sich gebückt wird oder dass man sich Gras setzt, dass man einen näheren Blick wagt auf Pflanzen, sich einfach mal hinsetzt und dass auch gesagt wird, das ist eine Schönheit, die sonst komplett an einem vorbeigeht. Man bemerkt vielleicht mal ein schönes, buntes Blumenbeet, aber da ist noch ganz viel mehr, diese Filigranität und dann auch diese Geschmäcker. Also es ist wirklich so ein Anschluss auch an Kindsein, an Wiederentdecken, so ein großes Entdeckertum und auch eine Art von Schatzsuche. Also so wie beim Pilzesuchen vielleicht. Ich denke, die Menschen, die Pilze suchen, die kennen das auch gut. Man freut sich wie ein Kind. Also es ist eine ganz ursprüngliche, schöne Freude. Und ich sehe dann einfach diese Menschen, wie die da konzentriert und aufmerksam plötzlich durch die Wiese laufen, ganz vorsichtig und auch immer so sagen, huch, jetzt stehe ich hier mitten im Salat und oh Gott, jetzt trete ich hier was kaputt. Und das ist unheimlich schön anzusehen Also das ist jedes Mal anscheinend ein echter Mehrwert für die Menschen. Also das wird mir gespiegelt und das sehe ich auch. Ne?
Das ist so schön. Oh. Ich finde auch, das ist so eine Achtsamkeit wieder, ne, die so ein bisschen gewahrt wird oder auch wieder belebt wird der Natur gegenüber. Kann man das auch sagen?
Ja, genau. Also diese Begrifflichkeiten, Unkraut und so Geschichten, ne? Das ist ja wirklich immer noch weit verbreitet, dass so ein Unkraut, dass ein Kraut, was einen irgendwie stört im Garten oder in der Parkanlage oder so, das muss alles weg und das ist irgendwie schlecht. Und da hat man natürlich nach Natur mit mir tatsächlich einen anderen Blick drauf und versteht das dann auch plötzlich ganz anders, versteht die Natur ganz anders, versteht, dass alles seinen Sinn hat und irgendwo ein Teil ist vom großen Ganzen. Ne?
Also ist deine Devise Unkraut jäten, aber nicht vernichten, sondern dann Unkraut verwerten.
Genau.
Also Unkraut das ist Unkraut, ja trotzdem, der Name als solches schon mal nicht gut.
Ja,
ne?
Also das sogenannte und schlecht benannte Unkraut, also das Beikraut oder die leckeren Heilkräuter oder Wildkräuter, wenn man sie nennen möchte. Genau, also ist dein Unkraut, das ist das eine, ne? Oder man kann natürlich auch ganz gezielt versuchen, solche Pflanzen zu potenzieren im Garten, weil man wundert sich teilweise, die Menschen, die bauen Salate an und Mangold, Spinat, kleine Pflänzchen und im Grunde die Vorläufer dieser Pflanzen, das sind ja die Wildkräuter, mit denen wir uns hier beschäftigen, die werden dann alle ausgerissen, um dieses Kulturkraut nach vorne zu bringen und dabei hat man gerade verpasst, indem man das nämlich ausgerissen hat, dass man dort eigentlich die ursprüngliche Pflanze hat, die das ursprüngliche Programm hat, auch was die Abwehrstoffe angeht, was ihre Abwehrstoffe angeht. Das sind ja dann so Dinge wie die Bitterstoffe. Ne? Wenn ich bitter bin, dann isst man mich nicht so gerne. Das heißt, dass die Pflanze wehrt sich und schützt sich durch gewisse Stoffe. Und genau diese Stoffe können wir uns auch nutzbar machen für unsere Gesundheit. Und wenn wir die nun aber alle ausreißen, diese wirklich sehr potenten Wildkräuter und nur unser Kulturgemüse nutzen, dann haben wir richtig eine Chance vertan.
Ja, das ist auch so spannend eigentlich, diese Pflanzen, man sieht es ja auch dadurch, dass sie sich trotzdem immer wieder den Weg bahnen, die sind jetzt nicht so schnell zunichte zu machen, ein Glück, ja, und trotzdem hat es ja schon nachgelassen, wenn man sich die Wiesen anguckt und mit Leuten spricht, die sagen, oh, es gibt weniger Bienen und die Wiesen sehen nicht mehr so aus wie damals, aber trotzdem sind das eigentlich noch so wirklich, wirklich Pflanzen, die sich durchsetzen können und ich habe dir, glaube ich, damals auch erzählt, als ich in Berlin war, hatte ich ja eine Zeit lang mal ein Hochbeet in meinem alten Zuhause. Und dann habe ich auch gedacht, ach ja, der Kopfsalat und die Radieschen und so schön und gut. Und dann habe ich aber auch so viel über Wildkräuter gelernt und war in Berlin immer so, oh, wo kann ich das wirklich sammeln? Hier sind Hunde, hier ist eine Straße. Und dann habe ich damals auch Löwenzahn und Brennnessel in mein Hochbeet gepflanzt. Und das hat sich so verbreitet, dass das andere Konventionelle gar keine Chance mehr hatte. Aber das war super. Ich habe echt eine Zeit lang sehr viel Brennnessel-Smoothies getrunken.
Ja, genau. Also im Grunde hast du damit, hast du dir die Wildkräuter zu dir geholt. Das finde ich nur richtig. Ja, schön.
Ja, weil auch eine Brennnessel hat mich damals so fasziniert. Ich weiß gar nicht, gibt es Brennnesseln hier auf Mallorca?
Ja, haben wir. Also die gibt es, aber die lieben es halt relativ feucht und schattig. Und da ist das Zeitfenster hier nicht so groß, aber wir haben Brennnesseln.
Ja. Genau, aber ich fand es bei Brennnesseln auch generell so spannend, wie hoch wirklich der Gehalt an Magnesium, an B-Vitaminen und auch an Kalium und Folsäure ist ja auch ein B-Vitamin, also generell an diesen ganzen Mikronährstoffen ist Eisen
Proteine.
Auch.
Ja, genau.
Das ist toll.
Eine ganz, ganz wertvolle Pflanze. Genau. Ja, hast du genau. Also klar, in der Großstadt ist es natürlich schwieriger, an all das ranzukommen. Dann müsste man sich das tatsächlich vornehmen, rauszufahren. und dann vor den Toren der Stadt zu sammeln, irgendwo dort seinen Ort zu finden. Das geht ja auch. Dann ist ein bisschen erschwert, aber das kann man durchaus mal machen. Oder wenn man rausfährt, aber eine Wanderung oder so. Ne? Das einfach
Ja.
einbauen, ein bisschen Lebensmittel mit nach Hause bringen.
Und ich sag mal so, alle, die hier jetzt
Ja.
zuhören und sagen, okay, Mallorca, ja, macht Sinn, da mal eine Wildkräutersammlung zu machen. Am Ende des Tages, wenn man hier Urlaub macht, egal ob es jetzt quasi Selbstversorger und man hat ein Ferienhaus oder Wohnung oder so, oder auch im Hotel und man hat ein paar Kräuter dabei, die man noch auf sein Essen packen kann, ist das ja, also das macht das Nährstoffprofil seiner Speisen ja nochmal, treibt das ja
Nochmal,
exorbitant in die Höhe, sozusagen,
genau,
ne?
und auch einfach den Spaß dabei und diese Farben halt, wenn man dann da Blüten nehmen kann. Das ist einfach auch eine Freude schon alleine für die Seele, für den Mut irgendwie, ne? Also, das hat schon echt Vorteile auf vielen Ebenen.
Stichwort Vorteile. Wenn man jetzt sagt, du bist ja wirklich, also ich meine, Wildkräuter machen wahrscheinlich einen großen Teil deines Speiseplans aus, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, durchaus. In der Saison auf jeden Fall, ja.
Ja, und du trocknest ja auch ein paar für die Nichtsaison, ne? Oder?
Trocknen, einfrieren, einkochen, pickeln,
Ja,
verschiedenste
okay.
Techniken gibt es
So
da.
gut. Genau, aber nochmal zu den Vorteilen zurück. Wenn man jetzt wirklich sagt, neben der Also jetzt jemand hört zu. Es sind ja ein paar Zuhörerinnen, die jetzt hier lauschen. Und die sagen, okay, wenn ich jetzt auch wirklich jeden Tag irgendwie mal so ein bisschen Wildkräuter einbaue oder regelmäßig, vielleicht auch jede Woche mal sage, okay, ich versuche in meinen Speiseplan einfach ein paar Wildkräuter hinzuzufügen. Was für Vorteile kann man da wirklich schon mal ganz allgemein benennen, wenn man das tut und sich wirklich da bedient?
Ja, erstmal vielleicht die Frische. Also man hat natürlich selber in der Hand, wann man die pflückt und wann man sie isst. Man weiß sonst nicht so genau, wie lange so ein Gemüse schon irgendwo liegt, ne? Also das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Man sieht auch, wo es herkommt. Also wieder die Wiese des Vertrauens. Also ich weiß natürlich dann dort, dass dort nicht gespritzt wird. Kann mir praktisch aussuchen, ja, meine Anbaubedingungen kann ich mir selber aussuchen, indem ich dort pflücke, wo es mir am besten erscheint. Und dann, Stichwort halt die sekundären Pflanzenstoffe, ne? Also gerade Dinge wie Bitterstoffe oder auch Senföle, die wir so in Kohlgemüse finden, diese Senföle, die sehr, sehr antientzündlich wirken und in dem Sinne auch, muss nicht in großen Mengen sein, aber in kleinen Mengen genossen, so praktisch vorbeugend, auch schon mal gegen Entzündungen, die vielleicht so ein bisschen unter unserem Radar im Körper stattfinden, da wirken die dann schon mal. Und die Bitterstoffe sind halt wunderbar für die Verdauung. Das ist auch ein Thema, auf das du häufig hinweist, ne? Also das ist einfach mal so ein Kick für die Verdauungsorgane, für die Bauchspeicheldrüse, die Galle, es wird die Leber, ihr wird einfach geholfen beim Aufspalten. Sie kann die guten Dinge, die wir dort essen, einfach dann besser aufspalten und wir haben mehr Benefit von dem, was wir vielleicht teuer gekauft haben und wunderschön zubereitet haben und durch die Bitterstoffe dann einfach viel, viel besser verwerten können. Das kommt alles dorthin in die Zellen, wo wir es haben wollen. Und das bringen die Wildkräuter mit und auch einfach Geschmacksprofile, die wir gar nicht mehr so kennen. Es gibt unheimlich viel Ballaststoffe in Wildkräutern, die sind nicht so zart gezüchtet, die sind teilweise etwas härter, da muss man dann vielleicht auch mal ein bisschen länger kauen. Das ist auch ein großes Thema. Wir kauen zu wenig meist unsere Nahrung und da werden wir so ein bisschen gezwungen. Und dann halt die Ballaststoffe, die wirklich einfach mal aufräumen im Darm und auch unheimlich gut fürs Darmbiom sind, fürs Mikrobiom. Da sind eine ganze Menge Punkte, die man da aufzählen kann, neben der schon erwähnten Freude am Pflücken.
So toll. Ich finde auch, das ist, wenn man sich damit mal mehr auseinandersetzt, mit so Urvölkern, ne, die es ja wirklich wenige noch auf der Welt gibt, wo man ja dann auch schaut, okay, wie ernähren sich diese Menschen und die brauchen gar keine Zahnbürste, weil die halt einfach auch viel auf Wurzeln und auf Kräutern rumbeißen quasi zum einen und natürlich einfach nicht diese ganzen konventionellen Themen haben und deswegen deren Mikrobiom, was sowohl in der Mundhöhle als auch im Darm ist, einfach intakt ist, ja, und die eigentlich gar nicht so diese Zahnhygiene benötigen, die wir benötigen, bis sie dann irgendwann anfangen, vielleicht dann doch anders zu essen. Also so wie die normalen, modernen Menschen, ja.
Wie wir das leider häufig tun, ne? Weil das so schmackhaft gemacht wurde. Ja, das ist richtig. Da sind auch dann Bakterienstämme zu finden, noch bei anderen Völkern, die viel, viel natürlicher sind und uns viel gesünder halten würden, die bei uns einfach schon verloren gegangen sind. Aber man sollte auch, auch wenn man guckt jetzt vielleicht auf diese Naturvölker, aber auch sowieso im mediterranen Raum und auch in Osteuropa. Also ich bekomme das auch mit durch Menschen, die zu mir kommen und mit mir die Kräuterspaziergänge machen, die erzählen mir ja auch von ihren Erfahrungen. Und es sind im Mittelmeerraum sind noch unheimlich viele Menschen zu finden, die das Wissen noch haben und die auch viel an Wildkräutern so einbauen in ihre Ernährung. Und auch in Osteuropa gibt es da richtig Traditionen, auf die man bauen kann. Und das bekomme ich immer wieder mit. Also ich glaube gerade, so, vielleicht kann man wirklich sagen, Deutschland durch diese starke Industrialisierung, auch dieses schnelle irgendwie nach dem Krieg vielleicht, und ja auch Erinnerungen an Krieg und Armut, und das hat ja auch was damit zu tun gehabt. Da musste man sich ja praktisch auch das Essen so aus der Natur suchen. Da wurde man gezwungen, weil es auch einfach, weil Hunger herrschte. Also wir haben so diesen Schritt so schnell gemacht zu diesem anderen Essen, zu diesem modernen Essen, dass wir, ich denke, mehr vergessen haben als noch andere. Und das ist interessant, dann auch in diese Länder zu gucken. Und es gibt tolle Studien, die man im Internet einsehen kann, wo man sieht, dass in Valencia, das ist hier um die Ecke, da gibt es einen sozusagen valencianischen Salat, und da hat man gefragt, was kommt da alles rein, und man kommt auf 120 verschiedene Wildpflanzen.
Oh, das ist ja ein toller Salat. Das heißt, wenn man in Valencia ist, wo kriegt man den denn? Wird der da so?
Ja, den kriegt man nicht. Ah. Das ist halt, also jetzt natürlich die Gastronomie, also viel auch, sagen wir mal, wenn wir sie so nennen wollen, die gehobene Gastronomie, kümmert sich viel darum, wieder Wildkräuter auf die Speisekarten zu bringen. Alles natürlich auch ganz altes, aber jetzt wieder neues, da vergessenes Feld ist und man ja auch für Aufsehen sorgen kann auf dem Teller. Natürlich kann man dann sein Publikum, seine Gäste sehr damit überraschen und beeindrucken, und inzwischen, wir essen alle möglichen Kobe, Beefs oder was weiß ich, Spezialitäten aus aller Herren Länder, aber haben völlig vergessen, dass wir auch eine wilde Erbsenblüte vom Feld nebenan essen können. Und das ist jetzt so eine gute Entwicklung, ein kleiner Hype, aber ein guter Hype, dass man da wieder zurückguckt und zurückkommt und das wieder mit einbaut. Und dieser valencianische Salat, den muss man sich tatsächlich selber pflücken, oder man hat das Glück, bei einer Familie zu landen, die den noch macht. Ja, das sind so Dinge, die werden halt in Privathaushalten gemacht, als das Kind.
Das ist so toll. Und ich musste jetzt auch gerade, wo du so ein bisschen erzählt hast, von deinen Kundinnen, aus Osteuropa oder auch vom Mittelmeerraum, dran denken, meine Wurzeln, ich wurde ja 89 auch noch in der DDR geboren, habe da aber nicht wirklich viel erlebt, natürlich. Ja, dann ist ja auch die Mauer gefallen. Aber ich muss das immer so daran denken, dass meine Großeltern ja auch immer so ein bisschen nostalgisch davon gesprochen haben. Ja, das haben wir früher schon gemacht, haben wir früher aber schon gesammelt. Und ich habe wirklich mit meinen Großeltern, also wir waren viel in den Pilzen, ne? Wir haben viel Pilze gesammelt, das mache ich auch heute super gerne noch mit meiner Mom, und mein Opa ist jetzt nicht mehr so gut zu Fuß, aber genau, das machen wir immer noch auf dem Wissen.
Toll.
Und habe auch mit meinen Großeltern immer wilde Heidelbeeren gesammelt, ich weiß noch, meine Oma auch immer Schlehen gesammelt, daraus irgendwelche Sirupe und Zeugs gemacht. Also das war total normal, dass das gemacht wurde, ja.
Ja, das ist wunderbar, dass du das noch erlebt hast, ne? Also
ja, bin ich auch
das
dankbar.
Das ist echt ein Schatz.
Ja, und umso schöner ist es natürlich, wir haben ja beide uns, weißt du noch, wir hatten uns ja sogar mal in Berlin getroffen, da auch jemand anderes, die das in Berlin organisiert hat. Und klar, das Flair hier auf Mallorca ist schon ein anderes als im Treptower Park. Aber das fand ich trotzdem total toll, dass es auch in Berlin oder auch in diesen Ballungszentren immer mehr Leute gibt, die auch so dafür aufrufen und sagen, guck mal, schaut, was wächst hier links und rechts, und setzt euch damit auseinander.
Ja, das ist wirklich wundervoll. Das ist wie so eine richtige Bewegung, ne? Also wenn man das so verfolgt, auch in allen anderen großen Städten, London und so weiter, das ist schon toll. Central Park in New York, die Leute essen irgendwas von den Bäumen. Also es ist schon echt Super, dass das so eine Mode geworden ist. Das ist echt, ich finde, das ist ein richtig gutes Zeichen. Die Menschen wollen irgendwie zurück wieder den Anschluss finden und auch was kennen, was erkennen, weil man beschäftigt sich ja auch ein bisschen damit, ne? Das fliegt einem ja auch nicht so zu. Also man weiß jetzt nicht, nach einem Kräuterspaziergang mit mir kommt man nicht nach Hause und kennt 25 Wildpflanzen, sondern man hat einen Eindruck bekommen, man kann sich vielleicht an zwei, drei erinnern. Und dann gewinnt man mit der Zeit, wenn man Lust hat, immer mehr Wissen. Und das ist einfach wundervoll. Ich liebe diesen Schritt, diesen Hype.
Glaube ich dir, das ist auch, ich liebe es auch, bin auch sehr dankbar dafür und dankbar, dass es Menschen wie du, also wie dich gibt, die das auch mit vorantreiben und auch wirklich organisieren, dass Menschen da immer mehr Wissen bekommen. Wir haben ja heute auch unter anderem wilden Fenchel gesammelt.
Jawohl.
Wenn man jetzt wirklich mal so ganz plakativ diesen wilden Fenchel nimmt und ich habe hier auch noch zu Hause einen Fenchel, den ich glaube, zumindest auch aus dem Biomarkt habe, aber auch noch einen konventionellen Fenchel. Was kann man schon mal so sagen, ohne dass man jetzt eine Analyse macht? Was unterscheidet dieses konventionelle und diesen wilden Fenchel so voneinander, was jetzt vielleicht den Vitalstoffgehalt angeht oder auch die Dichte eventuell? Also vielleicht kannst du da auch irgendwie so ein bisschen was zu sagen und sagen, ja, das eine ist vielleicht. Ne, du hast schon über die Frische gesprochen, aber vielleicht gibt es noch etwas, was du dazu addieren kannst.
Ja, und das würde dann wieder anknüpfen an dieser Vorstellung von dem, was wild auf dem Feld steht. Also dass das wie die Urversion ist. Also sozusagen irgendwo auch eine perfekte Version. Also perfekter als das, was dann gezüchtet wurde. Der Wildfenchel zum Beispiel, der hat nicht diese Knolle da unten, der hat nicht dieses fleischige, sehr, sehr verlockende Teil da, dieses Weiße, wo natürlich jede Maus irgendwie ankommen würde, wenn das in freier Natur steht und sich das zu Gemüte führen würde. Also ein Fenchel, ein Wildfenchel braucht, also hat viel mehr Ballaststoffe, weil der braucht viel mehr Standfestigkeit, der hat viel mehr Fasern, um diese, weil es ist ein großes Pflanze, um diese großen Fenchelstängel überhaupt entwickeln zu können und dass die auch so, wie sie stehen, die stehen nämlich sehr prächtig in der Natur, dass die auch halten. Also der ist unten schnell faserig, bietet uns nicht dieses weiße, leicht zu essende Fruchtfleisch sozusagen, Fenchelfleisch, und er ist viel, viel intensiver. Der ist intensiver an seinen ätherischen Ölen, der ist intensiver im Grün. Ja, also Chlorophyll ist mehr da, ist stärker und diese ätherischen Öle, die uns ja dann auch helfen bei der Verdauung und die uns auch helfen bei Erkältungskrankheiten, so ein bisschen die Atemwege freimachen können, die entstehen auch aus dem Grunde mehr da, der wie alle Wildpflanzen, die müssen sich ja selber, die müssen ja für sich selber sorgen in der Natur. Die müssen dafür sorgen, dass sie schön wachsen können, blühen können, ihre Samen entwickeln und für die nächste Generation sorgen. Da kommt niemand vorbei, der sie gießt. Da kommt niemand vorbei, der irgendwie irgendein Kräutlein wegzupft neben ihm oder möglicherweise sogar noch Schädlinge bekämpft durch irgendwelche Gifte oder so. Also diese Pflanze ist total aufs Überleben eingerichtet und bringt alles mit, was sie braucht. Und das ist das Schöne, weil da von den schönen vielen Stoffen, wie gesagt, können wir uns ganz wunderbar, dadurch, dass wir sie essen oder dadurch, dass wir uns einen schönen Tee machen, können wir uns da bedienen, dürfen wir uns bedienen und auch davon profitieren.
Vermutlich wäre es auch so, wenn wir viel mehr aus der Natur essen würden, dass wir uns gar nicht so schnell überessen, wie es heute so der Fall ist. Ne? Schnell mit den industriellen Lebensmitteln, die immer noch süßer sind. Ich spreche jetzt auch von den Gemüse- und Obstsorten, die natürlich immer noch mehr Fruchtsüße oder einfach süße Stärke, Glukose natürlich auch enthalten und wo man dann auch immer schnell dazu neigt, auch noch mehr und noch ja, lieber
genau,
esse ich das jetzt. Ne?
Das stimmt, da hast du völlig recht, weil das andere, das ist schneller befriedigend sozusagen. Wenn etwas sehr intensiv schmeckt, dann nehmen wir auch nicht so viel davon. Ne? Dann brauchen wir auch einfach nicht so viel. Wir müssen dann auch nicht so viel Fenchel essen von dem Wilden, als wir vielleicht von dem Kulturfenchel essen sollten, wenn wir etwas Bestimmtes erreichen wollen. Ne? Dann können wir uns da einfach mit kleineren Portionen begnügen und es wird uns tatsächlich auch mehr so geschmacklich befriedigen.
So toll. Und ich finde da auch schon alleine dieses Bild, man hat vielleicht einen Salat, auch einen konventionellen, und man packt ein paar Wildkräuter noch mit rein und der wird gleich eine viel rundere Sache. Ja, und viel
Ja, genau.
ausgeglichener.
Genau, ausgeglichener, schmackhafter, anders, überraschender. Ja, also es sind wirklich unheimlich viele Möglichkeiten, da mitzuspielen. Und das finde ich auch eine schöne Sache. Es muss ja auch kein Zwang sein. Wir müssen nicht jetzt alle morgen losgehen und Wildkräuter sammeln, weil sonst uns wahnsinnig was fehlt. Aber es ist eine ganz tolle Ergänzung und ja, einfach wunderschön.
Ich finde nicht mal nur Ergänzung, ich finde, das ist schon sogar untertrieben. Also du kannst schon sogar von Bereicherung sprechen, Uta. Wirklich, was du da machst, ist, also ich finde es mega toll. Und ich
Dankeschön.
finde das wirklich ganz, ganz toll. Und es ist da für uns, ne? Es ist verfügbar. Und hier auf Mallorca ist
Ja.
natürlich auch nur noch Saison bis Mitte Mai.
Ja, genau, es wird langsam zu warm. Es ist langsam auf dem Weg, in die Sommerpause alles, das stimmt. Ja.
Ja, da hat man es in Deutschland vielleicht noch ein bisschen länger, aber dann geht es ab November ja wieder richtig los. Ich kann das ja kurz jetzt schon mal anteasern. Du hast am 10. Mai noch eine Wildkräuterwanderung, eine große hier, ne?
Genau. Ein Wildkräuterspaziergang. Ich spreche
Oder
mal lieber
Wild.
vom Spaziergang, weil es ist ja keine Wanderung, hört sich immer
Ja.
so lang an und
Stimmt.
anstrengend. Ein ganz, ganz leichter, schöner Spaziergang von Pflanze zu Pflanze. Und genau, in Bene Salem am 10., das ist Samstag, und da geht es um 11:15 Uhr los.
Das werde ich auf jeden Fall noch verlinken. Und genau, Spaziergang ist eigentlich besser. Ich hatte gestern erst eine Wanderung, die wirklich auch ein bisschen anstrengender war. Also das war heute wirklich ein schöner Spaziergang mit dir.
Genau.
Ich hatte mal sowas gehört. Das finde ich auch, da möchte ich auch mal kurz mit dir drüber sprechen. Ich weiß gar nicht mehr, wer mir das gesagt hatte. Oder ob ich das auch in irgendeinem Podcast oder irgendwo aufgegriffen habe. Da war die Aussage, dass es halt so eine natürliche Intelligenz der Pflanzen häufig auch gibt. Und deswegen häufig Kräuter, Wildkräuter in unserem eigenen Garten oder rund um unser Haus oft auch wachsen, die manchmal dann auch Hinweis geben, genau das brauche ich vielleicht jetzt auch gerade. Heißt, wenn jemand jetzt vielleicht in seinem Garten auf einmal super viel Löwenzahn findet, dass es vielleicht diese Inhaltsstoffe vom Löwenzahn oder vielleicht auch diese bittere Note etwas ist, was die Person gerade braucht, vielleicht auch bei Mariendistel oder wenn es denn Schafgarbe ist oder eine andere Kräuter, die jetzt hier natürlich heimisch sind. Hast du da schon mal was zu gehört oder wie ist da deine Meinung zu?
Ich finde es einen schönen Gedanken, aber es stellt für mich so ein bisschen zu sehr den Menschen ins Zentrum. Also die Pflanzen brauchen uns nicht. Also, dass eine Pflanze intelligent ist dadurch, dass sie zu uns kommt, das wäre eigentlich für die Pflanze gar nicht besonders intelligent, weil wir würden sie ja dann aufessen, also, und
Stimmt.
verwenden. Also die, ne? Da nehmen wir uns vielleicht ein klein bisschen zu wichtig. Nein, aber die Botschaft ist ja auch eine ganz andere schöne Botschaft. Es ist einfach in jeder Pflanze ein Gesundheitsvorteil. Es gibt natürlich auch giftige Pflanzen, aber jede Pflanze als Lebewesen ist ausgestattet mit Stoffen, die uns zum größten Teil gut tun können. Andere, ne, auch nicht. Und wir sind eingeladen, ich denke schon, dass es eine Einladung ist, uns auch ja, an ihr zu bedienen und sie respektvoll zu verwenden. Ja? Dass man plötzlich nur noch Löwenzahn im Garten hat, wie gesagt, vom Gedanken finde ich es eigentlich ganz nett, aber es ist dann natürlich, wenn man näher guckt, auch nochmal ein ganz anderer Anzeiger, weil also das ist jetzt ein ernsteres Thema, aber das ist im Grunde dann vielleicht auch irgendwo der Mangel an anderen Pflanzen, die den Löwenzahn im Zaum halten könnten, dass man vielleicht so eine Art Monokultur hat, was es auch von Wildpflanzen gibt, die so alles übernehmen. Also dann kann man die Landschaft dann auch nochmal an solchen Pflanzen anders lesen, deuten. Es deutet dann auf gewisse Bodenqualitäten hin, wenn da nur eine Pflanze da ist. Also ich finde, das ist ein Riesenspektrum. Ganz, ganz interessanter Gedanke, aber es greift nicht alles. Also, bleiben wir mal bei der Botschaft, wir sind wirklich von den Pflanzen eingeladen, uns zu bedienen mit dem nötigen Respekt, ja, aber sie können gut ohne uns.
Ja, eigentlich gefällt mir dein Argument da sehr gut, weil das andere ist wirklich, ja, es macht total Sinn, dass du sagst, wir sehen uns als Mensch ja immer so häufig im Mittelpunkt und genau wir und deswegen wachsen die Pflanzen hier. Nee,
Ja.
ne, die Pflanzen würden
Was
auch ohne
ist,
uns
ja,
schön
was ist
pflanzen.
vielleicht, was vielleicht noch ganz schön sein könnte, und das, und da, da geht es dann wieder so ein bisschen um dieses alte Wissen. Es kann natürlich auch sein, dass man zum Beispiel, man kauft sich ein neues Haus und da gibt es einen Garten und da gibt es gewisse Wildpflanzen, dann, die einem auch gut tun. Dann muss es auch nicht unbedingt heißen, dass die da so plups alle jetzt gelandet sind in dem Moment, wo ich den Kaufvertrag unterschrieben habe, weil ich die jetzt brauche, die Pflanzen. Es kann auch sein, dass der Mensch oder die Menschen, die vorher dort waren, gewisse Dinge ganz besonders gehegt und gepflegt haben und vielleicht dafür gesorgt haben, dass gute Wildpflanzen zu ihnen in den Garten kommen, denen eine Chance gegeben haben, die das irgendwie unterstützt haben und einfach um den Wert wussten und die Pflanzen sozusagen eingeladen haben. Und ich dann als Nachfolger in diesem Haus darf davon auch profitieren. Ne? Also dass der Mensch das so ein bisschen anzieht, aktiv schon, aber dass die Pflanzen von selber so rüberhüpfen, weil sie gerade gemerkt haben, dass bei mir was nicht stimmt mit der Sehkraft oder so, da bin ich nicht so ganz überzeugt.
Ja, okay, ist spannend. Du hast ja dein Wissen auch damals dann von deinen Schwiegereltern sozusagen auch viel mit übernommen, ne?
Genau.
Gab es da gleich am Anfang irgendwie so deine Lieblingswildpflanzen? Sind die heute immer noch die gleichen oder verändert sich das bei dir oder hast du überhaupt Lieblingswildpflanzen? Ja.
Also ich hab eigentlich nicht so richtig Lieblingswildpflanzen, aber in meinen Anfängen, gerade als die beiden mir so viel gezeigt haben, da war ich ganz besonders fasziniert von den Wildpflanzen, die man sonst wirklich als Gemüse kennt. Also bei so einem Leimkraut würde man jetzt sagen, hey, Leimkraut, nee, kenne ich jetzt nicht aus dem Gemüseregal, aber wenn du hier siehst, dass der Mangold überall auf den Feldern steht und dass der Wildporree auf den Feldern steht, dass es verschiedenste Arten von Knoblauch gibt, dann ist das was ganz besonders Tolles, weil man hat ja eh schon die Verbindung. Das sind Dinge, die man kennt, die man kauft, mit denen man zu kochen weiß. Und plötzlich sieht man, das steht hier überall und das ist die Wildform und das ist viel schmackhafter. Und hier sehe ich das auch mal blühen. Hier blüht der Mangold und dann kann man die Blüten braten und man kann den Porree blühen sehen und die kleinen Porree-Blüten irgendwie einlegen in Öl. Oder das war vielleicht auch so als Zugang zu dem ganzen Thema, eine wunderschöne, ja, so eine Einleitung, so ein leichter Zugang, ne?
Also eigentlich die Sorten, die man eher aus dem konventionellen kennt, vielleicht mit denen auch so zu beginnen.
Das wäre vielleicht was. Also das hat mich vor allem überrascht und fasziniert, ja, dass ich das im Grunde, was ich sonst kaufe, auch auf dem Feld finden kann. Genau, ja. Und dann von dort aus ging dann die Reise weiter. Dann schaut man immer näher nach und irgendwann landet man dann dabei, irgendwelche Blätter zu essen von Bäumen. Ne?
Also heute, ne, habe ich ja auch so gesagt, habe ich mich irgendwie wie so ein Kaninchen auch gefühlt mit dir.
Ja,
Immer wieder
ja.
irgendwo so, ah ja, okay, gib her. Ach ja, ich esse das.
Ich beiß da mal rein, ich probiere das mal.
Ja.
Genau, ja, das ist so ein Effekt, ne?
Das ist echt toll. Wenn jetzt wirklich sehr interessierte Hörerinnen hier lauschen und sagen, oh, ich habe richtig Lust, irgendwie mal Wildkräuter zu sammeln, ich bin entweder demnächst auf Mallorca und kann mal mit dir eine Tour machen oder ne, ich verlinke auch deine Webseite und deinen Instagram-Account, wo man so ein bisschen Insights bekommt. Aber wenn jemand sagt, okay, ich bin jetzt hier erstmal woanders und muss mich bei mir irgendwie umschauen, gibt es aber irgendwie so Wildkräuter, die gehen wir jetzt mal von Deutschland auch nochmal aus oder vielleicht Sachen, die sowohl in Deutschland als auch hier wachsen, wo du Menschen empfiehlst, beginnt erstmal damit, wenn ihr die auch täglich oder regelmäßig irgendwie einbauen wollt. Also täglich geht ja vermutlich gar nicht, weil es ja nicht, das ist ja auch wieder die Intelligenz der Natur, dass es die
Klar.
Saisonalität gibt, was ja auch schön ist und die Regionalität. Aber genau, gibt es so ein paar Sachen, wo du sagst, das ist immer gut, mit jedem irgendwie zu beginnen. Vielleicht auch bei der dann Wanderung,
So.
wo du siehst, auch oh, das gebe ich immer jedem gerne zum Probieren, dann sind die immer schon gut dabei.
Begeistert. Ja, vielleicht ist es dann, also wenn wir von hier sprechen, auf der Insel, wir haben halt sehr viele Kreuzblütler hier wachsen. Das ist aber in Deutschland auch nicht so viel anders. Da ist das Wiesenschaumkraut und Hirtentäschel jetzt, also Deutschland oder nördliche Regionen in Europa. Und wir haben hier den Ackersenf und so ein kleines weißblühendes Kraut. Das schmeckt nach Wasabi und das hast du auch mal probiert, ne? Das sind so Dinge, die man, also gerade diese Kreuzblütler, finde ich, sind recht einfach zu erkennen und haben auch durch diesen Geschmack, dieses Pikante, das hat was, Ja, was Erfrischendes und was einem irgendwie im Gedächtnis bleibt. Vielleicht wäre das ein gutes Anfängerkraut. Und sonst natürlich, man kann sich auch nach Farben orientieren. Dann schaut man sich einfach mal erstmal nur die lila blühenden an oder nur die gelb blühenden. Also ich glaube, da findet man dann so seinen Zugang, ne? Auch ganz natürlich immer abhängig davon, wo man jetzt wohnt, was da so wächst, ne?
Aber auf jeden Fall würdest du schon jedem eher empfehlen, wenn man das erste Mal macht, lieber irgendwie geführt, ne? Weil es dann doch auch giftige Dinge gibt und wenn man sich gar nicht auskennt. Also ist es so wie bei Pilzspaziergängen, also wenn man Pilze sammelt, dass man dann da auch
Also,
wirklich super
ja,
daneben liegen kann.
also ich finde Pilze noch deutlich schwieriger tatsächlich, weil die einfach durch ihr Aussehen, Leute, die Pilze sammeln, kennen das. Da macht man manchmal dann noch so einen Sporenabdruck und man schneidet den Pilz an und guckt, wie er sich verfärbt und so. Also, finde ich schon eine wirklich sehr, sehr hohe Kunst und man kann auch, finde ich, schnell daneben liegen. Ich finde daher, da machen die Pflanzen es einem einfacher. Blattformen oder allein durch die Farbigkeit, Blütenformen und Typen kann man vielleicht besser unterscheiden. Aber ich finde diese geführten Spaziergänge einfach super, weil man kann nachfragen, man kann sich dann vielleicht so ein kleines eigenes Herbarium machen. Man nimmt einfach die Pflanze und klemmt sie in so ein kleines Notizbuch und schreibt eben den Namen drunter. Dann hat man ja wie so ein eigenes kleines Kräuterlexikon und halt diese Möglichkeit tatsächlich nachzufragen. Bei den meisten Kräuterexperten darf man dann auch hinterher nochmal durchaus mal ein Foto schicken oder mal anrufen, wenn irgendwas nicht klar war oder so. Das ist einfach, da hat man einfach einen besseren Zugang und einen schnelleren und sicheren Zugang. Also würde ich empfehlen, außerdem macht das total Spaß. Die sind immer nett, die Leute. Und alle, die mitkommen, sind auch immer nett. Die ganze Gruppe ist immer total nett. Also es ist einfach eine schöne Sache, mit Kräuterliebhabern durch die Gegend zu laufen. Und der Zugang ist natürlich super dadurch, ne?
Ja, und wie gesagt, die Einsatzgebiete, also ich kann ja nur mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Du hast ja heute mir diesen Wildfenchel gezeigt, meinst Linda, da kann man auch tolles Infused Wasser aus diesem Grün machen. Ja, also es ist nicht nur für Salate, man kann das irgendwie quasi ins Wasser mit Scheibe Zitrone machen. Man kann das als Pesto, weiß ich noch, haben meine Freundin und ich damals dieses Wasabi-ähnliche auch irgendwie
Ja.
zubereitet. Dann, ne, man kann das, wie du sagst, einwecken, trocknen als Tee. Ne, also es gibt da so Unzügen,
Fermentieren,
fermentieren.
alles
Ja.
Mögliche. Nee,
Das
wirklich,
ist
da,
cool.
das ist echt wer Lust an Kochen hat, also wer Spaß an so neuen Lebensmitteln hat, das ist einfach wundervoll. Also da tut sich so eine neue Welt auf, ja.
Das ist so schön. Uta, vielen, vielen Dank für deine Begeisterung für dieses Feld, weil du begeisterst damit noch ganz viele andere Menschen. Und ich hoffe, dass diese Episode heute auch da jetzt den ein oder anderen Hörer noch, ja, das alles übergeschwappt ist von der Begeisterung. Ich werde all deine
Ja, sag
Infos,
also.
ja, genau, ich werde all deine Infos in die Shownotes packen. Das heißt, ne, man findet dich, man wird wissen, was sind deine nächsten Tourdaten, wollte ich schon sagen, deine nächsten Spaziergangsdaten. Und ja, du machst ja auch
Das
zum
hört
Teil
sich
bei
gut
Retreats
an.
dabei, ne, hast du mir ja auch erzählt. Kann man
Genau,
auch
Retreats
erleben.
und wilde Küche und ja, so eine Art Kochkurse, einfach gemeinsam ein bisschen was ausprobieren. Bisschen Naturkosmetik, da kann man auch schöne Sachen machen. Also ja, ganz, ganz lieben Dank, Linda, dass ich hier ja von meiner Begeisterung erzählen durfte
Sehr
und
gerne.
von der frohen Kunde der Wildpflanzen. Ganz lieben Dank dafür und auch nochmal fürs Treffen heute. War total schön. Und ich freue mich auf weiteres, würde ich mal sagen, ne?
Oh, danke dir, mein Lieber. Ich mich auch. Bis ganz bald.
Ja, mach's gut. Ciao.